Aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die Sonntagnachmittagsversammlung der 189. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Bei der Konferenz sprechen Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor am Tempelplatz. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt. Präsident Henry B. Eyring, zweiter Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Versammlung.
Brothers and sisters, Brüder und Schwestern, wir begrüßen Sie zur Sonntagnachmittagsversammlung der 189. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Präsident Russell M. Nelson, der den Vorsitz führt, hat mich gebeten, diese Versammlung zu leiten. Wir grüßen die Mitglieder der Kirche und unsere Freunde in aller Welt, die diese Ereignisse über Radio, Fernsehen, das Internet oder über Satellit mitverfolgen. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor am Tempelplatz unter der Leitung von Mac Wilberg und Ryan Murphy mit Bonnie Goodliff und Linda Margetz an der Orgel. Der Chor eröffnet diese Versammlung mit dem Lied »Süß ist dein Werk«. Das Anfangsgebet spricht dann Elder Taniela B. Vaccolo von den 70ern.
Our eternal Father in heaven.
Ewiger Vater im Himmel, wir neigen unser Haupt vor dir, dankbar und demütig, bei dieser letzten Versammlung der Generalkonferenz. Wir danken dir, Vater, für deinen vollkommenen Plan und deinen vollkommenen Sohn und sein Sühnopfer. Es ist wirklich Süße in deinem Werk der Erlösung. Süß ist dein Werk. Vater, wir sind dir dankbar für diese Kirche, die nach deinem geliebten Sohn benannt ist. Wir sind dankbar für Propheten und Apostel, die uns leiten, die uns dienen. Wir beten für sie und ihre Familien, auch für den Chor, für diejenigen, die sich ändern wollen und für diejenigen, die Heilung und Trost brauchen. Wir danken dir nochmals, Vater, und lieben dich. Dies ist unser demütiges Gebet im Namen Jesu Christi. Amen.
Der Chor erfreut uns nun mit dem Lied »Kommet zu Jesus«. Nach dem Lied haben wir das Vergnügen, von Präsident Dallin H. Oaks, dem ersten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft, zu hören. Ihm folgt Elder Juan Pablo Villar von den 70ern. Anschließend spricht Elder Garrett W. Gong vom Kollegium der 12 Apostel zu uns.
Im Erdenleben sind wir den Gesetzen der Menschen und den Gesetzen Gottes unterworfen. Ich habe die seltene Erfahrung gemacht, schweres Fehlverhalten unter Anwendung beider Gesetze beurteilen zu müssen. Früher als Richter am obersten Gerichtshof von Utah und jetzt als Mitglied der ersten Präsidentschaft. Der Gegensatz, den ich zwischen den Gesetzen des Menschen und denen Gottes beobachtet habe, lässt mich noch dankbarer dafür sein, dass das Sühnopfer Jesu Christi eine Tatsache mit großer Wirkung ist. Nach den Gesetzen der Menschen kann jemand, der die schlimmsten Verbrechen begangen hat, zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe ohne die Möglichkeit der vorzeitigen Entlassung verurteilt werden. Der barmherzige Plan eines liebevollen Vaters im Himmel sieht das nicht vor. Ich habe erlebt, dass genau diese schlimmen Sünden im Erdenleben vergeben werden können, weil der Erretter für die Sünden all derer, die ein reuiges Herz und einen zerknirschten Geist haben, gesühnt hat. Christus erlöst und sein Sühnopfer ist Wirklichkeit. Das liebevolle Mitgefühl unseres Erretters kam in dem bewegenden Lied zum Ausdruck, das der Chor gerade gesungen hat. Kommet zu Jesus, er sieht euch immer, wenn auch im Dunkel ihr euch verirrt. Er wird euch führen, liebreich und gütig, dass Nacht die Schrecken verliert. Das Sühnopfer Jesu Christi öffnet die Tür, sodass alle Menschen umkehren und zu ihm kommen können. Im Buch Alma lesen wir von Umkehr und Vergebung, selbst bei denjenigen, die einem schlechten und blutrünstigen Volk angehört hatten. Ich bringe heute eine Botschaft der Hoffnung für alle, auch für diejenigen, die ihre Mitgliedschaft in der Kirche durch Ausschluss oder Streichung ihres Namens verloren haben. Wir sind alle Sünder, die durch Umkehr reingemacht werden können. Umkehr von Sünde ist nicht leicht, hat Elder Russell M. Nelson bei einer früheren Generalkonferenz gesagt, aber sie ist aller Mühe wert. Umkehr beginnt mit dem Erretter und sie ist eine Freude, keine Last. Bei der Weihnachtsandacht im vergangenen Dezember hat Präsident Nelson gesagt, wahre Umkehr ist kein einmaliges Ereignis. Wir dürfen diese Gabe immer nutzen. Sie ist grundlegend für jeglichen Fortschritt, für Seelenfrieden, Trost und Freude. Einige der bedeutendsten Aussagen zum Thema Umkehr finden wir im Buch Mormon in einer Predigt Almas. Er sprach zu Mitgliedern der Kirche, über die er später sagte, sie seien voll Unglauben, in Herzensstolz überheblich und hätten ihr Herz auf Reichtümer und die Nichtigkeiten der Welt gesetzt. Jedes Mitglied der wiederhergestellten Kirche kann viel aus Almas inspirierten Worten lernen. Am Anfang steht der Glaube an Jesus Christus, denn er ist es, der da kommt, die Sünden der Welt hinwegzunehmen. Wir müssen umkehren, denn, wie Alma sagte, wenn ihr nicht umkehrt, könnt ihr keinesfalls das Himmelreich ererben. Die Umkehr ist ein wesentlicher Bestandteil von Gottes Plan. Da wir in diesem Erdenleben alle sündigen und von Gottes Gegenwart abgeschnitten sind, ist Errettung ohne Umkehr nicht möglich. Diese Lehre ist von Anbeginn verkündet worden. Der Herr gebot Adam, lehre dies deine Kinder, dass alle Menschen wo auch immer umkehren müssen, sonst können sie keinesfalls das Reich Gottes ererben, denn nichts Unreines kann dort wohnen oder in seiner Gegenwart wohnen. Wir müssen von all unseren Sünden umkehren, von allem, was wir im Widerspruch zu den Geboten Gottes tun oder unterlassen. Niemand ist davon ausgenommen. Gestern Abend erst hat uns Präsident Nelson aufgerufen, Brüder, wir alle müssen umkehren. Um durch Umkehr reingemacht zu werden, müssen wir von unseren Sünden lassen und sie dem Herrn und, wenn erforderlich, seinem irdischen Richter bekennen. Einer erklärte, dass wir auch Werke der Rechtschaffenheit hervorbringen müssen. All das gehört zu der Aufforderung, zu Christus zu kommen, wie wir sie oft in den Heiligen Schriften finden. Wir müssen an jedem Sabbat würdig vom Abendmahl nehmen. Bei dieser heiligen Handlung gehen wir Bündnisse ein und empfangen Segnungen, die uns helfen, alle Taten und Wünsche zu überwinden, die uns daran hindern, die Vollkommenheit, die uns der Retter als Ziel vorgibt, zu erreichen. Wenn wir auf alles verzichten, was ungöttlich ist, und Gott mit all unserer Macht, ganzem Sinn und aller Kraft lieben, dann können wir in Christus vollkommen sein und werden durch das Vergießen seines Blutes geheiligt, sodass wir heilig werden ohne Makel. Was für eine Verheißung! Was für ein Wunder! Was für ein Segen! Gottes Plan für unser Erdenleben dient auch dazu, uns zu prüfen und zu sehen, ob wir alles tun werden, was auch immer der Herr, unser Gott, uns gebietet. Der Plan sieht auch vor, dass wir vor Gott und seinen erwählten Dienern Rechenschaft ablegen. Und diese Rechenschaftspflicht zieht irdische und göttliche Urteile nach sich. In der Kirche des Herrn erfolgt für Mitglieder oder angehende Mitglieder die irdische Beurteilung durch Führungsbeamte, die sich um göttliche Weisung bemühen. Sie haben die Aufgabe, diejenigen zu beurteilen, die zu Christus kommen wollen, um auf dem durch Bündnisse vorgezeichneten Weg die Macht seines Sühnopfers in Anspruch zu nehmen. Solche irdischen Urteile bestimmen, ob jemand zur Taufe bereit ist. Ist jemand würdig, einen Schein zu erhalten, der zum Tempelbesuch berechtigt? Hat jemand, dessen Name aus den Büchern der Kirche gestrichen wurde, mit Hilfe des Sühnopfers Jesu Christi ausreichend Umkehr geübt und ist bereit, erneut getauft zu werden? Wenn ein von Gott berufener irdischer Richter jemandem den nächsten Schritt, wie etwa den Tempelbesuch, ermöglicht, bedeutet das nicht, dass er demjenigen Vollkommenheit bescheinigt. Und er vergibt auch keine Sünden. Elder Spencer W. Kimball hat erklärt, dass man, auch wenn einem irdische Strafen erlassen wurden, auch danach streben muss, durch endgültige Umkehr vom Gott des Himmels Vergebung zu erlangen. Nur er kann von Sünde lossprechen. Und wenn jemand bis zum jüngsten Gericht keine Reue zeigt und nicht von sündigen Taten und Wünschen umkehrt, bleibt er unrein. Letztendlich ist Rechenschaft ablegen und auch die endgültig reinigende Wirkung der Umkehr eine Angelegenheit zwischen dem Einzelnen und Gott. Die in den Heiligen Schriften am häufigsten erwähnte Beurteilung ist das jüngste Gericht, das der Auferstehung folgt. In vielen Schriftstellen lesen wir, dass wir alle vor dem Richterstuhl Gottes stehen werden, um gemäß den Taten gerichtet zu werden, die wir im sterblichen Leib getan haben. Alle werden gemäß ihren Werken gerichtet und gemäß den Wünschen ihres Herzens. Bei diesem jüngsten Gericht soll festgestellt werden, ob wir erreicht haben, was Alma als eine mächtige Wandlung im Herzen bezeichnet, ob wir also eine neue Schöpfung geworden sind und keine Neigung mehr haben, Böses zu tun, sondern ständig Gutes zu tun. Der Richter hierbei ist unser Erretter Jesus Christus. Nach seinem Urteil werden wir alle bekennen, dass seine Richtersprüche gerecht sind, denn er ist allwissend und kennt all unsere Taten und Wünsche genau, sowohl die guten und die, von denen wir umgekehrt sind, als auch die, von denen wir nicht umgekehrt sind und die unverändert geblieben sind. In den Heiligen Schriften wird der Vorgang beschrieben, wie das jüngste Gericht abläuft. Alma erklärte, dass die Gerechtigkeit unseres Gottes es erfordert, dass bei der Auferstehung alles in seiner rechten Ordnung wiederhergestellt wird. Das bedeutet, wenn ihre Werke in diesem Leben gut waren und die Wünsche ihres Herzens gut waren, dann werden sie am letzten Tag auch zu dem wiederhergestellt werden, was gut ist. Ebenso gilt, Wenn ihre Werke oder ihre Wünsche böse sind, so werden sie ihnen wiederhergestellt werden, nämlich zu Bösem. Auch der Prophet Jakob erklärte, dass beim jüngsten Gericht diejenigen, die rechtschaffen sind, auch dann noch rechtschaffen sein werden und diejenigen, die schmutzig sind, auch dann noch schmutzig sein werden. Dies ist der Vorgang bei dem, wie Moroni es nennt, angenehmen Gericht des großen Jehova, des ewigen Richters der Lebenden und der Toten. Wenn wir sicherstellen wollen, dass wir vor Gott rein sind, müssen wir vor dem jüngsten Gericht umkehren. Alma hat seinem sündigen Sohn erklärt, dass wir unsere Sünden nicht vor Gott verbergen können. Und wenn du nicht umkehrst, werden sie am letzten Tag als Zeugnis gegen dich dastehen. Das Sühnopfer Jesu Christi bietet uns den einzigen Weg, die notwendige Reinigung durch Umkehr zu erreichen. Und dieses Erdenleben ist die Zeit, dies zu vollbringen. Auch wenn uns gesagt wird, dass Umkehr in gewissem Maß auch in der Geisterwelt möglich ist, können wir uns darauf nicht verlassen. Elder Melvin J. Ballard hat gesagt, man kann leichter überwinden und dem Herrn dienen, wenn Fleisch und Geist vereint sind. Zu dieser Zeit ist der Mensch formbarer und empfänglicher. Dieses Leben ist die Zeit, umzukehren. Wenn wir umkehren, versichert uns der Herr, dass unsere Sünden und auch unsere Taten und Wünsche reingemacht werden und unser barmherziger letzter Richter nicht mehr an sie denkt. Durch Umkehr rein geworden, sind wir bereit für das ewige Leben, von dem König Benjamin sagte, dass wir mit Gott in einem Zustand nie endenden Glücks weilen. Außerdem wird in Gottes Plan der Wiederherstellung durch die Auferstehung alles zu seiner rechten und vollkommenen Gestalt wiederhergestellt werden. Das bedeutet auch, dass all unsere körperlichen Gebrechen und Fehlbildungen, die wir uns im Erdenleben, also auch bei der Geburt, durch Gewalteinwirkung oder Krankheit zugezogen haben, der Vollkommenheit weichen. Reinigt uns diese Wiederherstellung auch von unheiligen oder unkontrollierten Wünschen oder Abhängigkeiten? Das ist nicht möglich. Wir wissen aus neuzeitlicher Offenbarung, dass wir gemäß unseren Wünschen und unseren Taten gerichtet werden und dass sogar unsere Gedanken uns schuldig sprechen werden. Amulek rief uns auf, den Tag unserer Umkehr nicht bis zum Ende aufzuschieben, denn der gleiche Geist, der unseren Körper in diesem Leben beherrscht, der Geist des Herrn oder der Geist des Teufels, wird die Macht haben, unseren Körper in jener ewigen Welt zu beherrschen. Unser Erretter hat die Macht und ist bereit, uns vom Bösen reinzumachen. Jetzt ist die Zeit, seine Hilfe bei der Umkehr von unseren schlechten oder unziemlichen Wünschen und Gedanken zu erbitten, um rein und bereit zu sein, beim jüngsten Gericht vor Gott zu stehen. Über Gottes Plan und all seinen Geboten steht seine Liebe zu jedem von uns. Sie ist das Begehrenswerteste von allem und die größte Freude für die Seele. Selbst dem Schlechten, der zum Herrn umkehrt, versicherte der Prophet Jesaja, dass der Herr Erbarmen hat mit ihm, denn er ist groß im Verzeihen. Alma versprach, siehe, er lädt alle Menschen ein, denn die Arme der Barmherzigkeit sind ihnen entgegengestreckt. Der auferstandene Herr sagte zu den Nephiten, siehe, mein Arm der Barmherzigkeit ist euch entgegengestreckt. Und wer auch immer kommt, den werde ich empfangen. Aus diesen und vielen weiteren Schriftstellen wissen wir, dass unser liebevoller Erretter alle Menschen mit offenen Armen empfängt, unter den liebevollen Bedingungen, die er dafür festgelegt hat, dass man sich der größten Segnungen, die Gott für seine Kinder bereitet hat, erfreut. Der Plan Gottes und das Sühnopfer Jesu Christi lassen mich mit dem vollkommenen Glanz der Hoffnung bezeugen, dass Gott uns liebt und dass wir durch den Vorgang der Umkehr reingemacht werden können. Uns ist verheißen, Wenn wir vorwärts streben und uns am Wort von Christus weiden und bis ans Ende ausharren, siehe, so spricht der Vater, ihr werdet ewiges Leben haben. Ich flehe und bete, dass wir dies tun mögen. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Ich bin dankbar für meinen physischen Körper, der eine erstaunliche Gabe von unserem Vater im Himmel ist. Unser Körper hat über 600 Muskeln. Viele Muskeln müssen trainiert werden, damit wir sie für unsere täglichen Aufgaben benutzen können. Wir können uns gedanklich viel mit unseren Muskeln beschäftigen, etwas über sie lesen und lernen. Doch wenn wir meinen, sie würden dadurch stärker, werden wir sehr enttäuscht sein. Unsere Muskeln wachsen nur, wenn wir sie benutzen. Ich habe festgestellt, dass es sich mit geistigen Gaben ebenso verhält. Auch sie müssen trainiert werden, damit sie wachsen. Die geistige Gabe des Glaubens beispielsweise ist nicht einfach nur ein Gefühl oder eine Stimmung, sondern ein Grundsatz, der Handeln erfordert. In den Heiligen Schriften kommt Glaube oft im Zusammenhang mit dem Verb ausüben vor. So wie es für den Muskelaufbau nicht ausreicht, nur etwas über Muskeln zu lesen und zu lernen, genügt es nicht, nur etwas über Glauben zu lesen und zu lernen, um ihn aufzubauen. Man muss auch handeln. Als ich 16 war, kam eines Tages mein Bruder Ivan, der damals 22 war, nach Hause und sagte, er habe Neuigkeiten. Er hatte beschlossen, sich durch die Taufe der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, anzuschließen. Unsere Eltern sahen ihn etwas skeptisch an und ich weiß noch, dass ich mir nicht ganz sicher war, was eigentlich vor sich ging. Etwa ein Jahr darauf hatte er weitere verblüffende Neuigkeiten. Er hatte beschlossen, für die Kirche auf Mission zu gehen, was bedeutete, dass wir ihn 2 Jahre lang nicht sehen würden. Meine Eltern waren davon nicht sonderlich begeistert. Doch ich sah eine feste Entschlossenheit in ihm und bewunderte ihn und seine Entscheidung deshalb umso mehr. Monate später, während Ivan auf Mission war, plante ich einen Urlaub mit einigen Schulkameraden. Wir wollten unseren Highschool-Abschluss feiern und ein paar Tage am Strand verbringen. Ich schrieb meinem Bruder einen Brief und erzählte ihm von unseren Plänen für den Sommer. Er schrieb mir zurück, dass die Stadt, in der er sich gerade befand, auf dem Weg zu unserem Urlaubsort lag. Ich beschloss, ihn auf dem Weg zu besuchen. Erst später fand ich heraus, dass Missionare nicht von ihren Angehörigen besucht werden sollen. Ich traf die nötigen Vorbereitungen. Ich weiß noch, wie ich im Bus saß und mir ausmalte, wie viel Spaß Ivan und ich an diesem schönen, sonnigen Tag miteinander haben würden. Wir würden frühstücken, uns unterhalten, am Strand spielen und in der Sonne baden. Wir würden uns prächtig amüsieren. Als der Bus an der Haltestelle ankam, sah ich Ivan neben einem anderen jungen Mann stehen. Beide trugen einen weißen Hemd und eine Krawatte. Ich stieg aus, wir umarmten einander und er stellte mir seinen Mitarbeiter vor. Ohne auch nur eine weitere Minute zu verlieren, erzählte ich meinem Bruder von meinen Plänen. Doch ich hatte meine Rechnung ohne Ivan gemacht. Er sah mich an, lächelte und erwiderte, klar, aber erstmal gibt es einiges zu erledigen. Kommst du mit? Ich willigte ein, weil ich dachte, dass wir ja später sicher noch genügend Zeit für den Strand hätten. An diesem Tag lief ich über 10 Stunden lang mit meinem Bruder und dessen Mitarbeiter durch die Straßen der Stadt. Den ganzen Tag über lächelte ich Leute an. Ich grüßte Menschen, die ich noch nie zuvor gesehen hatte. Wir sprachen jeden an, klopften bei Fremden an die Tür und besuchten Leute, denen mein Bruder und sein Mitarbeiter das Evangelium verkündeten. Während eines solchen Besuchs sprachen mein Bruder und sein Mitarbeiter über Jesus Christus und den Erlösungsplan. Plötzlich hielt Ivan inne und sah mich an. Zu meinem Erstaunen bat er mich ganz höflich, meine eigenen Ansichten zu diesem Thema zu äußern. Es wurde ganz still im Raum und alle sahen mich an. Mit einiger Mühe gelang es mir, die richtigen Worte zu finden und meine Gedanken zum Erretter zu äußern. Ich wusste nicht, ob das, was ich sagte, richtig oder falsch war. Mein Bruder verbesserte mich nicht. Ganz im Gegenteil. Er dankte mir dafür, dass ich meine Gedanken und Gefühle geäußert hatte. Während dieser Stunden verbrachten mein Bruder und sein Mitarbeiter keine einzige Minute damit, mir direkt ein bestimmtes Thema zu erklären. Und dennoch lernte ich mehr dazu als in all unseren früheren Gesprächen. Ich sah, wie sich der Gesichtsausdruck der Menschen veränderte, als sie geistiges Licht empfingen. Ich sah, wie manche von ihnen aus den Botschaften Hoffnung schöpften. Und ich lernte, wie man seinen Mitmenschen dient und sich selbst und die eigenen Wünsche dabei vergisst. Ich tat das, was der Erretter gelehrt hatte. Wenn einer hinter mir hergehen will, verleugne er sich selbst. Rückblickend habe ich erkannt, dass mein Glaube an diesem Tag wuchs, weil mein Bruder mir die Gelegenheit gab, ihn auszuüben. Ich übte ihn aus, als wir in den Heiligen Schriften lasen, als wir nach Menschen suchten, die bereit waren zuzuhören, als wir Zeugnis gaben, Gutes taten und so weiter. Wir kamen an diesem Tag nicht zu unserem Sonnenbad, doch mein Herz badete in Licht vom Himmel. Ich sah kein einziges Sandkorn am Strand, doch ich spürte, wie mein Glaube wie ein Senfkorn wuchs. Ich verbrachte den sonnigen Tag nicht als Tourist, doch ich machte wundervolle Erfahrungen. Und ohne mir dessen bewusst zu sein, war ich ein Missionar, ohne überhaupt der Kirche anzugehören. Dank der Wiederherstellung des Evangeliums können wir erkennen, wie der Vater im Himmel uns dabei hilft, unsere geistigen Gaben zu entwickeln. Er gibt uns eher Gelegenheiten dazu, die Gaben zu entwickeln, anstatt sie uns einfach zu gewähren, ohne dass wir uns dafür körperlich und geistig anstrengen müssten. Wenn wir mit seinem Geist im Einklang sind, können wir lernen, diese Gelegenheiten zu erkennen und zu nutzen. Wenn wir mehr Geduld entwickeln wollen, werden wir uns wahrscheinlich in Geduld üben müssen, bis wir eine Antwort erhalten. Wenn wir mehr Nächstenliebe entwickeln wollen, können wir das dadurch fördern, dass wir uns in der Kirche neben jemanden setzen, den wir nicht kennen. Mit dem Glauben ist es ähnlich. Wenn uns Zweifel kommen, müssen wir auf die Verheißungen des Herrn vertrauen, um weitermachen zu können. Auf diese Weise trainieren wir unsere geistigen Muskeln, sodass sie sich für uns zu einer Kraftquelle entwickeln. Anfangs fällt uns das wahrscheinlich schwer. Und es wird vielleicht sogar zu einer großen Herausforderung. Die Worte, die der Herr durch den Propheten Moroni gesprochen hat, gelten auch für uns heute. Und wenn Menschen zu mir kommen, so zeige ich ihnen ihre Schwäche. Ich gebe den Menschen Schwäche, damit sie demütig seien. Und meine Gnade ist ausreichend für alle Menschen, die sich vor mir demütigen. Denn wenn sie sich vor mir demütigen und Glauben an mich haben, dann werde ich Schwaches für sie stark werden lassen. Ich bin meinem Bruder Ivan dankbar. Er hat mich nicht nur mit dem Evangelium bekannt gemacht, sondern hat mich indirekt aufgefordert, danach zu leben und meine Schwächen zu erkennen. Er hat mir geholfen, die Aufforderung des Meisters, komm und folge mir nach, anzunehmen. So zu wandeln, wie der Erretter wandelte. Nach dem zu streben, wonach der Erretter strebte. Und andere so zu lieben, wie der Erretter uns liebt. Mehrere Monate nach meiner Erfahrung mit der Missionsarbeit beschloss ich, mich taufen zu lassen und selbst auf Mission zu gehen. Folgen wir doch Präsident Russell M. Nelsons Aufforderung, bewusst zum Erretter zu kommen, indem wir prüfen, welche unserer geistigen Muskeln mehr Bewegung brauchen und sie dann trainieren. Dies ist ein Dauerlauf und kein Sprint. Denken Sie also daran, beständig die kleinen geistigen Übungen durchzuführen, mit denen sie diese wichtigen geistigen Muskeln stärken. Wenn wir unseren Glauben aufbauen wollen, dann lassen Sie uns etwas tun, was Glauben erfordert. Ich gebe Zeugnis, dass wir Kinder eines liebevollen Vaters im Himmel sind. Sein Sohn Jesus Christus liebt uns. Er kam zur Welt, um uns den Weg zu zeigen und gab dann freiwillig sein Leben hin, damit wir Hoffnung haben. Der Erretter fordert uns auf, seinem vollkommenen Beispiel zu folgen, Glauben an ihn und sein Sühnopfer auszuüben und die geistigen Gaben, mit denen wir gesegnet sind, weiterzuentwickeln. Er ist der Weg. Dies ist mein Zeugnis. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Liebe Brüder und Schwestern, haben Sie jemals Probleme beim Einschlafen gehabt und dann versucht, Schäfchen zu zählen? Während die flauschigen Schäfchen über einen Zaun springen, zählt man 1, 2, 3, 245, 246, 657, 658. Was mich betrifft, so macht mich das Schäfchenzählen nicht schläfrig. Ich habe Angst, eins zu verpassen oder zu verlieren, und das hält mich wach. Zusammen mit dem jungen Schafhirten, der später König wurde, verkünden wir: Der Herr ist mein Hirt, nichts wird mir fehlen. Er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Meine Lebenskraft bringt er zurück. Jetzt zu Ostern feiern wir den guten Hirten, der auch das Lamm Gottes ist. Unter all seinen heiligen Titeln sind keine anderen liebevoller oder vielsagender. Wir lernen viel daraus, wenn sich unser Retter selbst guter Hirt nennt, und auch aus den prophetischen Zeugnissen für ihn als das Lamm Gottes. Diese Aufgabensymbole ergänzen einander auf überzeugende Art und Weise. Wer könnte jedem einzelnen Schaf besser beistehen als der Hirt? Und wer könnte ein besserer Hirt für uns sein als das Lamm Gottes? Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab. Und Gottes einzig gezeugter Sohn gehorchte seinem Vater bereitwillig und gab sein Leben hin. Jesus bezeugt: Ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt gibt sein Leben hin für die Schafe. Jesus hatte die Macht, sein Leben hinzugeben und die Macht, es wieder aufzunehmen. Gemeinsam mit seinem Vater segnet uns unser Erretter auf unvergleichliche Weise als unser guter Hirt, wie auch als das Lamm Gottes. Als unser guter Hirt ruft Jesus Christus seine Schafe mit seiner Stimme und seinem Namen. Er sucht und sammelt uns. Er zeigt, wie man anderen liebevoll dient. Schauen wir uns diese drei Punkte genauer an. Beginnen wir damit, dass er uns mit seiner Stimme und seinem Namen ruft. Erstens, unser guter Hirt ruft die Schafe, die ihm gehören, beim Namen. Sie kennen seine Stimme. Und mit seinem eigenen Namen ruft er euch. Und das ist der Name Christi. Wenn wir uns mit wirklichem Vorsatz bemühen, Jesus Christus nachzueifern, werden wir dazu inspiriert, Gutes zu tun, Gott zu lieben und ihm zu dienen. Wenn wir aufmerksam lesen, nachsinnen und beten, wenn wir regelmäßig unsere Abendmahls- und Tempelbündnisse erneuern und wenn wir alle einladen, das Evangelium Christi und dessen Verordnung zu empfangen, hören wir auf seine Stimme. In unserer Zeit rät uns Präsident Russell M. Nelson, die wiederhergestellte Kirche bei dem von Jesus Christus offenbarten Namen zu nennen: Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Der Herr sagte: Was auch immer ihr tut, das sollt ihr in meinem Namen tun. Darum sollt ihr die Kirche nach meinem Namen nennen. Und ihr sollt den Vater in meinem Namen anrufen, dass er die Kirche segne um meinetwillen. Überall auf der Welt rufen wir den Vater in unserem Herzen und bei uns zu Hause im Namen Jesu Christi an und sind dankbar. für den großzügigen Segen, der auf das Zuhause ausgerichteten und von der Kirche unterstützten Gottesverehrung, das Evangeliumsstudium und sinnvolle Familienaktivitäten. Zweitens, unser guter Hirt sucht uns und sammelt uns in seine Herde. Er fragt, wenn einer von euch 100 Schafe hat und eins davon verliert, lässt er dann nicht die 99 in der Wüste zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Unser Retter wendet sich dem einen und den 99 zu, oft zur selben Zeit. Wenn wir geistig dienen, nehmen wir uns der 99 an, die standhaft und unverrückbar sind und verspüren gleichzeitig Sehnsucht nach dem einen, das sich verirrt hat. Unser Herr sucht uns und rettet uns aus allen Orten, von den vier Enden der Erde. Er sammelt uns mit einem heiligen Bund und mit seinem sühnenden Blut. Unser Retter sagte seinen Jüngern im Neuen Testament, ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. In Amerika bezeugte der auferstandene Herr den Kindern Lehis, die den Bund eingegangen waren, ihr seid meine Schafe. Außerdem sagte Jesus, dass noch andere Schafe seine Stimme hören würden. Was für ein Segen das Buch Mormon doch ist. Als weiterer Zeuge gibt es Zeugnis für die Stimme Jesu Christi. Jesus Christus fordert die Kirche auf, alle zu empfangen, die seine Stimme hören und seine Gebote halten wollen. Zur Lehre Christi gehört die Taufe im Wasser und durch Feuer und durch den Heiligen Geist. Nephi fragt, und nun, wenn das Lamm Gottes, er, der heilig ist, es nötig hat, im Wasser getauft zu werden, um alle Gerechtigkeit zu erfüllen, oh, um wie viel mehr haben dann wir, die wir unheilig sind, es nötig, getauft zu werden, ja, selbst im Wasser. Heute möchte unser Retter, dass das, was wir tun und das, was wir werden, andere dazu bewegt, ihm nachzueifern. Kommen Sie und finden Sie Liebe, Heilung, Verbundenheit und Zugehörigkeit durch Bündnisse, auch durch die in einem heiligen Tempel Gottes, wo heilige Handlungen der Rettung zu einem Segen für alle Generationen der Familie werden können und somit Israel auf beiden Seiten des Schleiers gesammelt wird. Drittens, als Hirte Israels zeigt uns Jesus Christus beispielhaft, wie die Hirten in Israel liebevoll geistig dienen. Wenn unser Herr fragt, ob wir ihn lieben, wie er es bei Simon Petrus gemacht hat, dann bittet unser Retter inständig, weide meine Lämmer, weide meine Schafe, weide meine Schafe. Der Herr verheißt, dass alle in seiner Herde sich nicht mehr fürchten und ängstigen und nicht mehr verloren gehen werden, wenn seine Hirten seine Lämmer und Schafe weiden. Unser guter Hirt warnt die Hirten in Israel, sie dürfen weder schlummern, noch die Schafe zerstreuen oder in die Irre führen, noch sich ihrem eigenen Weg zuwenden und auf ihren Gewinn bedacht sein. Gottes Hirten sollen die Schwachen stärken, das Kranke heilen und das Verletzte verbinden, das Vertriebene zurückholen und das Verlorene suchen. Der Herr warnt auch vor bezahlten Knechten, denen an den Schafen nichts liegt, und vor falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, die innerlich aber reißende Wölfe sind. Unser guter Hirt freut sich, wenn jeder von uns seine sittliche Entscheidungsfreiheit bewusst und voller Glauben wahrnimmt. Alle in seiner Herde blicken voll Dankbarkeit für sein Sühnopfer auf ihren Erretter. Wir verpflichten uns mit einem Bund, ihm nachzueifern, nicht passiv, blind oder zurückhaltend, sondern mit ganzem Herzen und ganzer Seele und mit dem Wunsch, Gott und unsere Nächsten zu lieben, die Last des anderen zu tragen und sich gemeinsam mit den anderen zu freuen. Genauso wie Christus großzügig seinen Willen dem des Vaters geopfert hat, sollen auch wir ehrfürchtig seinen Namen auf uns nehmen. Freudig schließen wir uns seinem Werk an, alle Kinder Gottes zu sammeln und ihnen geistig zu dienen. Brüder und Schwestern, Jesus Christus ist unser vollkommener Hirt. Weil er sein Leben für die Schafe niedergelegt hat und in Herrlichkeit auferstanden ist, ist Jesus Christus auch das vollkommene Lamm Gottes. Das Opferlamm Gottes war von Anfang an vorherbestimmt. Der Engel sagte Adam, sein Opfer sei ein Sinnbild für das Opfer des einzig Gezeugten des Vaters, durch das wir dazu angehalten werden, umzukehren und Gott im Namen des Sohnes anzurufen, immer da. Vater Abraham, der mit einem Bund allen Nationen der Erde Segnung ermöglichte, erlebte, was es bedeutet, seinen einzigen Sohn zu opfern. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham. Er sagte, mein Vater. Er antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Dann sagte Isaak, hier ist Feuer und Holz. Wo aber ist das Lamm für das Brandopfer? Abraham sagte, Gott wird sich das Lamm für das Brandopfer ausersehen. Apostel und Propheten haben die vorherordinierte Mission des Lammes Gottes vorhergesehen und sich darüber gefreut. Johannes in der alten Welt und Nephi in der neuen Welt gaben Zeugnis für das Lamm Gottes, ja selbst den Sohn des ewigen Vaters, den Erlöser der Welt. Abinadi hat für das Sühnopfer Christi Zeugnis gegeben. Wir alle sind wie Schafe irregegangen. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Und der Herr hat ihm die Übeltaten von uns allen auferlegt. Alma sagt über das große und letzte Opfer des Sohnes Gottes, dass es das eine sei, was wichtiger als alles andere ist. Ermutigend sagte er, habt Glauben an das Lamm Gottes und kommt und fürchtet euch nicht. Eine liebe Freundin, die heute anwesend ist, hat mir erzählt, wie sie ihr kostbares Zeugnis vom Sühnopfer Jesu Christi erlangt hat. Sie war in dem Glauben aufgewachsen, Sünde zöge stets große Strafen nach sich, die man dann ganz allein zu ertragen habe. Sie flehte zu Gott, weil sie verstehen wollte, wie Gott jemanden vergeben kann. Sie betete, weil sie wissen wollte, wie Jesus jemanden, der umkehrt, vergeben kann und wie Barmherzigkeit der Gerechtigkeit Genüge tun kann. Eines Tages wurde ihr Gebet mit einem Erlebnis erhört, das eine geistige Wandlung bewirkte. Ein verzweifelter junger Mann kam mit zwei Tüten voller gestohlener Lebensmittel aus einem Supermarkt herausgerannt. Er lief auf eine vielbefahrene Straße, der Filialleiter hinterher. Als er ihn eingeholt hatte, fing er an zu schreien, auf ihn einzuschlagen. Statt den verängstigten jungen Mann für einen Dieb zu halten, wurde meine Freundin ganz unerwartet von großem Mitleid für ihn erfüllt. Ohne um ihre eigene Sicherheit zu fürchten, ging sie auf die beiden streitenden Männer zu. Sie hörte sich sagen, ich werde die Lebensmittel bezahlen. Bitte lassen Sie ihn gehen. Bitte lassen Sie mich die Lebensmittel bezahlen. Gedrängt vom Heiligen Geist und erfüllt von einer Liebe, die sie niemals zuvor verspürt hatte, sagte meine Freundin, ich hatte nur noch das Bedürfnis, diesem jungen Mann zu helfen und ihm zu retten. Meine Freundin sagte, da habe sie Jesus Christus und sein Sühnopfer allmählich verstanden, wie und warum sich Jesus Christus mit reiner und vollkommener Liebe bereitwillig als Opfer hergab, um sie zu erretten und zu erlösen und warum sie sich dies von ihm wünschte. Kein Wunder, dass wir singen, all die verlorenen Lämmer, suchet der liebende Hirt, die er so teuer erkaufte, freudig nach Hause erführt. Als Lamm Gottes weiß unser Erretter, wenn wir uns einsam, minderwertig oder unsicher fühlen oder wann wir ängstlich sind. In einer Vision sah Nephi die Macht des Lammes Gottes auf die Heiligen der Kirche des Lammes und auf das Bundesvolk des Herrn herabkommen. Obwohl sie über das ganze Antlitz der Erde zerstreut waren, waren sie mit Rechtschaffenheit und mit der Macht Gottes in großer Herrlichkeit ausgerüstet. Diese Verheißung von Hoffnung und Trost gilt auch für unsere Zeit. Sind Sie das einzige Mitglied der Kirche in Ihrer Familie oder Schule oder an Ihrem Arbeitsplatz oder in Ihrer Nachbarschaft? Haben Sie manchmal das Gefühl, dass Ihr Zweig klein oder isoliert ist? Sind Sie in einen Ort mit vielleicht fremder Sprache und fremden Bräuchen umgezogen? Haben sich vielleicht auch Ihre Lebensumstände geändert, sodass Sie jetzt mit Dingen konfrontiert sind, die Sie nie für möglich gehalten hätten? Unser Retter versichert uns, wie Jesaja schrieb, ungeachtet unserer Personen und unserer Umstände, auf seinem Arm sammelt er die Lämmer, an seiner Brust trägt er sie, die Mutterschafe führt er behutsam. Brüder und Schwestern, unser guter Hirt ruft uns mit seiner Stimme und mit seinem Namen. Er sucht sein Volk, sammelt es und kommt zu ihm. durch seinen lebenden Propheten und durch jeden von uns lädt er alle ein, Frieden, einen Sinn im Leben, Heilung und Freude an der Fülle seines wiederhergestellten Evangeliums und auf dem durch Bündnisse vorgezeichneten Weg zu finden. Durch sein Beispiel zeigt er den Hirten Israels, wie sie mit seiner Liebe geistig dienen. Als Lamm Gottes wurde seine göttliche Mission vorherordiniert und Apostel und Propheten haben darüber frohlockt. Sein Sühnopfer, unbegrenzt und ewig, ist für den Plan des Glücklichseins und den Sinn der Schöpfung von zentraler Bedeutung. Er versichert uns, dass wir seinem Herzen nahe sind, wie unsere Umstände auch sein mögen. Liebe Brüder und Schwestern, mögen wir den Wunsch haben, demütige Nachfolger Gottes und des Lammes zu sein, sodass unser Name eines Tages vielleicht ins Lebensbuch des Lammes eingetragen wird, wir das Lied des Lammes singen und zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen werden. Als Hirte und als Lamm ruft er: Kommt zurück zur wahren Erkenntnis eures Erlösers und eures großen und wahren Hirten. Ich gebe Zeugnis für ihn, unserem vollkommenen Hirten, dem perfekten Lamm Gottes. Er ruft uns mit seinem Namen, ja, dem heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Die Anwesenden singen nun gemeinsam mit dem Chor das Lied Sehet ihr Völker, Nummer 174 im Gesangbuch. Nach dem Lied hören wir dann von Elder David A. Bettner vom Kollegium der Zwölf Apostel. Ihm folgt Elder Kyle S. McKay von den 70ern. Elder Ronald A. Rasband vom Kollegium der Zwölf Apostel wird dann zu uns sprechen.
Dies ist die 189. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage.
Die Programme und Aktivitäten der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, werden immer mehr auf das Zuhause ausgerichtet und von der Kirche unterstützt, wie an einer Reihe von Anpassungen im Zuge der letzten Generalkonferenzen zu erkennen ist. Präsident Russell M. Nelson hat uns gesagt, es kommt noch viel mehr auf uns zu. Nehmen Sie Ihre Vitamine und gönnen Sie sich auch mal Ruhe. es wird noch spannend werden. Ich erflehe den Beistand des Heiligen Geistes, da wir uns nun mit einigen grundlegenden Folgen befassen, die diese fortwährenden Anpassungen in der wiederhergestellten Kirche des Herrn nach sich ziehen. Elder Craig C. Christensen war unlängst mit mir bei einer Priestertumsführerschaftsversammlung und hat anhand von zwei einfachen Fragen veranschaulicht, was es bedeutet, wenn etwas auf das Zuhause ausgerichtet ist und von der Kirche unterstützt wird. Er erklärte, dass wir jetzt nicht mehr am Sonntag von der Kirche heimkommen und fragen, was habt ihr heute in der Kirche über den Erretter und sein Evangelium gelernt, sondern in den Versammlungen in der Kirche fragen sollen, was haben Sie diese Woche daheim über den Erretter und sein Evangelium gelernt? Die rechte Sabbatheiligung, der neue Lehrplan und die Anpassungen im Versammlungsablauf, das alles trägt dazu bei, dass wir sowohl zu Hause als auch in der Kirche das Evangelium lernen. Jedes Mitglied der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, trägt selbst die Verantwortung dafür, dass es die Lehren des Herrn kennenlernt, danach lebt und Kraft der rechten Vollmacht die heiligen Handlungen der Errettung und Erhöhung empfängt. Wir dürfen nicht davon ausgehen, dass die Kirche als Organisation uns alles mitgibt oder beibringt, was wir wissen und tun müssen, um als treu ergebene Jünger tapfer bis ans Ende auszuharren. Vielmehr ist es an uns, das zu lernen, was wir lernen sollen, so zu leben, wie wir unseres Wissens leben sollen, und so zu werden, wie der Herr uns haben möchte. Und unser Zuhause ist das beste Umfeld, um zu lernen, zu leben und sich zu entwickeln. Als Kind hörte Joseph Smith von seinen Eltern etwas über Gott. Weil er herausfinden wollte, was Gott von ihm erwartet, suchte er in vielen Glaubensgemeinschaften nach Wahrheit. Er forschte eifrig in den Schriften und betete aufrichtigen Herzens zu Gott. Als der junge Joseph Smith aus dem heiligen Hain, wo ihm der Vater und der Sohn erschienen waren, nach Hause zurückkehrte, sprach er zuallererst mit seiner Mutter. Als er sich gegen den offenen Kamin lehnte, fragte ihn seine Mutter, was los sei. Joseph antwortete, »Schon gut, alles ist in Ordnung, mir ist ganz wohl zumute.« Dann sagte er zu seiner Mutter, »Ich habe für mich selbst herausgefunden.« Aus dem, was Joseph Smith erlebt hat, ergibt sich ein überaus nützliches Muster für das Lernen, das jeder von uns verwenden sollte. Auch wir müssen vieles für uns selbst herausfinden. Das übergeordnete Ziel in Gottes Plan besteht darin, dass seine Kinder mehr so wie er werden. Folglich gibt er uns die erforderlichen Gelegenheiten, uns zu entwickeln und Fortschritt zu machen. Unser fester Entschluss, Wahrheit kennenzulernen und nach wahren Grundsätzen zu leben, wird in einer Welt, die in Aufruhr ist und zunehmend verworren und böse wird, immer bedeutsamer. Wir können nicht davon ausgehen, dass wir einfach die Versammlungen besuchen, uns an den Programmen der Kirche beteiligen und daraus sämtliche geistige Erbauung und allen Schutz ziehen können, die uns in die Lage versetzen, am Tag des Unheils zu widerstehen. Eltern haben die heilige Pflicht, ihre Kinder in Liebe und Rechtschaffenheit zu erziehen. Inspirierte Führer der Kirche, Lehrkräfte und auch Aktivitäten unterstützen den Einzelnen und die Familie dabei, sich geistig weiterzuentwickeln. Wir alle brauchen zwar Hilfe, wenn wir auf dem durch Bündnisse vorgezeichneten Weg vorwärts streben, doch in letzter Konsequenz ruht die Verantwortung dafür, dass wir uns geistige Kraft und Durchhaltevermögen aneignen, auf jedem Einzelnen. Wissen Sie noch, wie Nephi, der Sohn des Propheten Lehi, sich gewünscht hat, durch die Macht des Heiligen Geistes das zu sehen, zu hören und selbst zu erleben, was sein Vater in der Vision vom Baum des Lebens erfahren hatte? Nephi bedurfte ganz offensichtlich des Vorbilds und der Lehren seiner guten Eltern und hatte dies alles in seiner Jugend auch gehabt. Und doch sehnte er sich, so wie auch Joseph Smith, danach, selbst die Wahrheit herauszufinden und erkennen zu können. Wenn alles, was Sie oder ich über Jesus Christus und sein wiederhergestelltes Evangelium wissen, allein auf dem fußt, was andere uns sagen oder beibringen, dann ist die Grundlage unseres Zeugnisses von ihm und seinem herrlichen Werk der letzten Tage auf Sand gebaut. Wir können uns nicht allein auf das Licht und die Evangeliumserkenntnis anderer Menschen stützen oder dies von ihnen borgen. Auch nicht von Menschen, die wir lieben und denen wir vertrauen. Bezeichnenderweise hat der Prophet Joseph Smith erklärt, jeder Heilige der letzten Tage müsse die Pläne und Absichten Gottes, wenn er uns in die Welt schickt, selbst begreifen. Könnten wir alles, was seit den Tagen Adams über das Verhältnis des Menschen zu Gott und den Engeln im zukünftigen Stand geschrieben worden ist, lesen und begreifen, so würden wir dennoch nur wenig darüber wissen. Dass wir die Erfahrung anderer Menschen lesen, kann uns ebenso wenig einen umfassenden Einblick in unsere eigene Lage und unsere wahre Beziehung zu Gott geben, wie eine Offenbarung, die einem anderen zuteil wird. Diesbezügliches Wissen kann man nur dadurch gewinnen, dass man selbst die Erfahrung macht, und zwar durch die Verordnungen, die Gott zu diesem Zweck eingerichtet hat. Dieses erhabene geistige Ziel sollen jeder Einzelne und jede Familie erreichen. Und dies ist einer der Hauptgründe dafür, dass Programme und Aktivitäten der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, heute in der Evangeliumszeit der Fülle immer mehr auf das Zuhause ausgerichtet sind und von der Kirche unterstützt werden. Ich möchte gern einige grundlegende Folgen aufzählen, die sich daraus ergeben, dass das Lernen des Evangeliums immer mehr auf das Zuhause ausgerichtet ist und von der Kirche unterstützt wird. Letzten Endes ist also die Missionarsschule bei uns daheim. Und zusätzliche Missionarsschulen gibt es etwa in Provo, Manila, Mexiko-Stadt und anderswo. Der lehrreichste Sonntagsschulunterricht sollte das Studium des Einzelnen oder der Familie zu Hause sein. Und hilfreicher, aber dem untergeordneter Sonntagsschulunterricht wird im Gemeindehaus abgehalten. Das Center für Familiengeschichte befindet sich nunmehr bei uns daheim. Ergänzende Unterstützung bei der Ahnenforschung bekommt man ebenfalls im Gemeindehaus. Die Vorbereitung auf den Tempel erfolgt vor allem zu Hause. Und wichtiger, aber dem untergeordneter Vorbereitungsunterricht kann gelegentlich auch im Gemeindehaus abgehalten werden. Es ist unerlässlich, dass wir in diesen letzten Tagen unser Zuhause zu einem Zufluchtsort machen, wo wir an heiligen Stätten stehen. Das Lernen des Evangeliums, das zu Hause erfolgt und von der Kirche unterstützt wird, ist zwar schon jetzt für unsere geistige Kraft und unseren Schutz unabdingbar, doch künftig wird es noch unentbehrlicher sein. Bitte bedenken Sie auch, wie sich der Grundsatz auf das Zuhause ausgerichtet und von der Kirche unterstützt, auf unsere Vorbereitung und unsere Würdigkeit auswirkt, im Haus des Herrn heilige Handlungen zu empfangen und Bündnisse einzugehen. Am wirkungsvollsten ist die Vorbereitung auf den Tempel tatsächlich in den eigenen vier Wänden. Doch viele Mitglieder sind sich nicht ganz sicher, was sie denn außerhalb des Tempels überhaupt über den Gottesdienst im Tempel sagen dürfen und was lieber nicht. Präsident Esser Taft Benson hat beschrieben, woher diese Unsicherheit stammt. Der Tempel ist ein heiliger Ort und die Verordnungen des Tempels sind heiliger Natur. Weil das so ist, scheuen wir uns manchmal davor, unseren Kindern und Enkeln überhaupt etwas über den Tempel zu erzählen. Folglich entwickeln viele nicht wirklich den Wunsch, in den Tempel zu gehen oder gehen dorthin, sind aber nicht besonders gut auf die Verpflichtungen und Bündnisse vorbereitet, die sie eingehen. Präsident Benson sagt weiter, ich glaube, dass ein fundiertes Hintergrundwissen immens dazu beitragen kann, unsere Jugendlichen auf den Tempel vorzubereiten und in ihnen den Wunsch nach den Segnungen des Priestertums wachsen zu lassen, wie einst bei Abraham. Zitat Ende. Es gibt zwei Grundsätze, von denen wir uns leiten lassen sollten, wenn wir dieses rechte Verständnis erlangen wollen, von dem Präsident Benson gesprochen hat. Erster Grundsatz, weil wir den Herrn lieben, sprechen wir über sein heiliges Haus stets ehrfürchtig. Wir geben die Symbole, die mit den Bündnissen in Verbindung stehen, die wir bei den heiligen Zeremonien im Tempel empfangen, weder preis noch beschreiben wir sie. Und wir geben auch nicht jenes heilige Wissen weiter, das nicht preiszugeben wir im Tempel ausdrücklich versprechen. Zweiter Grundsatz. Der Tempel ist das Haus des Herrn. Alles im Tempel weist uns auf unseren Erretter Jesus Christus hin. Wir dürfen über den allgemeinen Zweck und die Lehren und Grundsätze im Zusammenhang mit den heiligen Handlungen und Bündnissen des Tempels sprechen. Präsident Howard W. Hunter hat uns ans Herz gelegt, erzählen wir unseren Kindern doch von den geistigen Empfindungen, die wir im Tempel haben. Erklären wir ihnen ernsthafter und ungezwungener das, was wir über den Zweck des Hauses des Herrn sagen dürfen. Brüder und Schwestern, über Generationen hinweg haben die Führer der Kirche, angefangen beim Propheten Joseph Smith und bis hin zu Präsident Russell M. Nelson, immer wieder eingehend über Lehre und Zweck der heiligen Handlungen und Bündnisse des Tempels gesprochen. Es gibt ein reichhaltiges Angebot an Material, gedruckt, als Audio- oder Videodatei sowie in weiteren Formaten, aus dem wir etwas über die Vorverordnungen, das Endowment, die Ehesiegelung und weitere Siegelungsverordnungen erfahren können. Es gibt auch Informationen darüber, wie man dem Erretter dadurch nachfolgt, dass man Bündnisse eingeht und hält, nämlich das Gesetz des Gehorsams, das Gesetz des Opferns, das Gesetz des Evangeliums, das Gesetz der Keuschheit und das Gesetz der Weihung. Alle Mitglieder der Kirche sollten sich mit dem ausgezeichneten Material vertraut machen, das auf churchofjesuschrist.org Tempels bereitsteht. Präsident Russell M. Nelson hat hervorgehoben, wie wichtig die Beziehung zwischen der Heiligkeit der Tempelzeremonien und den wertvollen, von der Kirche veröffentlichten Informationen über den Tempel ist, die korrekt, angemessen und allgemein zugänglich sind. Er hat erklärt, ich zitiere, ich empfehle den Mitgliedern, im Schriftenführer die Einträge zu lesen, die mit dem Tempel zu tun haben, beispielsweise Salben, Bund, Opfer und Tempel. Vielleicht möchten Sie auch Exodus Kapitel 26 bis 29 und Levitikus Kapitel 8 lesen. Im Alten Testament und auch in den Büchern Mose und Abraham in der köstlichen Perle wird belegt, wie alt die Tempelarbeit schon ist und dass die heiligen Handlungen von Dauer sind. Zitat Ende. Stellen Sie sich vor, Ihr Sohn oder Ihre Tochter fragt, jemand in der Schule hat gesagt, dass im Tempel ganz sonderbare Kleidung getragen wird. Stimmt das? Auf temples.churchofjesuschrist.org gibt es ein kurzes Video mit dem Titel Sacred Temple Clothing, Heilige Tempelkleidung. In diesem ausgezeichneten Video wird dargelegt, dass die Menschen ihre innige Hingabe an Gott schon seit jeher durch sakrale Musik, verschiedene Formen des Gebets, religiöse Gewänder, voller Symbolik, sowie durch Gesten und Rituale zum Ausdruck bringen. Die Kirche unterstützt also die auf das Zuhause ausgerichtete Vorbereitung auf die herrlichen Segnungen des Tempels mit einfachen Erläuterungen und fabelhaftem Anschauungsmaterial wie etwa diesem Video. Ihnen stehen viele nützliche Informationen zur Verfügung. Wenn wir bestrebt sind, in der Sanftmut des Geistes des Herrn zu wandeln, werden wir mit Einsicht gesegnet und können zu Hause die nötige Ausgewogenheit erreichen zwischen dem, was wir durchaus über die heiligen Handlungen und Bündnisse des Tempels sagen können und dem, was wir nicht sagen dürfen. Einige von Ihnen fragen sich vermutlich, ob Ihr Lernen im Evangelium tatsächlich auf das Zuhause ausgerichtet sein und von der Kirche unterstützt werden kann. Vielleicht sind Sie daheim das einzige Mitglied oder Sie haben einen Ehepartner, der dies nicht mitträgt oder Sie sind alleinerziehend, ledig oder geschieden und fragen sich, inwiefern diese Grundsätze auch für Sie gelten. Vielleicht schauen Sie und Ihr Ehepartner einander ratlos an und fragen sich, wie sollen wir das bloß schaffen? Ja, Sie können es schaffen. Ich verheiße ihnen, in ihr Leben werden Segnungen einströmen, die ihnen die Kraft geben und die offenkundig sein werden. Türen werden sich auftun, das Licht wird leuchten. Sie werden vermehrt die Fähigkeit haben, eifrig und geduldig durchzuhalten. Ich bezeuge voller Freude, dass ausgleichende Segnungen in unser Leben gelangen, wenn wir bestrebt sind, unseren Teil zu tun und das Evangelium Jesu Christi kennen und lieben zu lernen. Wir können wahrlich bereit sein, alles zu erlangen, was nötig ist. Dies verheiße und bezeuge ich im heiligen Namen des Herrn Jesus Christus. Amen.
Vor einigen Jahren kam unser 5-jähriger Sohn zu mir und verkündete: Papa, ich habe was herausgefunden. Wenn du gleich sagst, ist das für dich kurz, aber für mich sehr lang. Wenn der Herr oder seine Diener so etwas sagen wie in nicht vielen Tagen oder die Zeit ist nicht fern, kann es buchstäblich ein Leben lang oder noch länger bedeuten. Der Herr hat eine andere Zeitrechnung als wir und häufig auch einen anderen Zeitplan. Geduld ist entscheidend. Ohne Geduld kann man den Glauben an Gott, der zum Leben und zur Errettung führt, weder entwickeln noch beweisen. Meine Botschaft heute lautet jedoch: Selbst während wir geduldig auf den Herrn warten, erhalten wir bestimmte Segnungen sogleich. Als Alma und sein Volk von den Lamaniten gefangen genommen wurden, beteten sie darum, befreit zu werden. Sie wurden nicht sogleich befreit, doch während sie geduldig auf ihre Befreiung warteten, erwies ihnen der Herr durch bestimmte unmittelbare Segnungen seine Güte. Er weichte den Lamaniten sogleich das Herz, sodass sie Alma und sein Volk nicht töteten. Außerdem stärkte er Almas Volk und machte dessen Lasten leichter. Als Alma und sein Volk schließlich befreit wurden, zogen sie nach Zarahemla, wo sie einer erstaunten Zuhörerschaft von ihrem Erlebnis berichteten. Die Menschen in Zarahemla waren verwundert und, als sie an die unmittelbare Güte Gottes und seine Macht dachten, wodurch er Alma und dessen Brüder aus der Knechtschaft befreit hatte, erhoben sie ihre Stimme und dankten Gott. Die unmittelbare Güte Gottes erfahren all diejenigen, die ihn mit wirklichem Vorsatz und mit voller Herzensabsicht anrufen. Das schließt auch diejenigen mit ein, die in tiefer Verzweiflung beten, wenn die Befreiung fern scheint und das Leid andauert, ja, sich sogar noch steigert. So erging es einem jungen Propheten, der in einem nasskalten Kerker bis aufs Äußerste litt, ehe er schließlich ausrief: O Gott, wo bist du? Wie lange noch wird deine Hand sich zurückhalten? Ja, o Herr, wie lange noch? Der Herr antwortete, er befreite Joseph Smith nicht sogleich, aber er sprach ihm sogleich Frieden zu. Gott schenkt auch sogleich Hoffnung auf zukünftige Befreiung. Was wir auch erleben, wo wir auch sind, in Christus und durch Christus erleuchtet uns Hoffnung immer den Weg, und zwar sogleich. Zudem hat er uns verheißen: Meine Huld wird nicht von dir weichen. Vor allem ist die Liebe Gottes unmittelbar. Und wie Paulus bezeuge ich, dass nichts uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Selbst unsere Sünden, die uns für eine Weile von seinem Geist fernhalten mögen, können uns doch nicht von der Beständigkeit und Unmittelbarkeit seiner göttlichen, väterlichen Liebe fernhalten. Dies sind nur einige Beispiele dafür, wie der Herr uns sogleich segnet. Um Ihnen diese Grundsätze zu veranschaulichen, erzähle ich Ihnen von zwei Menschen, deren Leben von der unmittelbaren Güte Gottes zeugt. Seit ihrer frühen Jugendzeit hatte Emily mit einem Suchtproblem zu kämpfen. Zuerst hatte sie nur etwas ausprobiert, dann war es zur Gewohnheit geworden und die Gewohnheit entwickelte sich schließlich zu einer Sucht, die sie, auch wenn es ihr zwischendurch zeitweise gut ging, jahrelang im Griff hielt. Emily verbarg ihr Problem sorgsam, vor allem nachdem sie geheiratet hatte und Mutter geworden war. Der Beginn ihrer Befreiung kam ihr keineswegs wie eine Befreiung vor. Emily war bei einer Routineuntersuchung beim Arzt und wurde von einem Augenblick auf den anderen mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung in eine Suchtklinik gebracht. Panik stieg in ihr auf, als sie daran dachte, von ihren Kindern, ihrem Mann und ihrem Zuhause getrennt zu sein. Allein in einem kalten, dunklen Zimmer rollte sich Emily an diesem Abend schluchzend auf ihrem Bett zusammen. Ihre Fähigkeit, vernünftig zu denken, schwand, bis sie schließlich von Sorge, Angst und der bedrückenden Finsternis im Zimmer und in ihrer Seele überwältigt war und tatsächlich dachte, sie würde in dieser Nacht sterben, alleine. In dieser Verzweiflung brachte sie irgendwie die Kraft auf, sich vom Bett auf die Knie zu rollen. Ohne wie bei manchen früheren Gebeten irgendetwas vorzutäuschen, überließ sie sich voll und ganz dem Herrn und flehte verzweifelt: Lieber Gott, ich brauche dich. Bitte hilf mir. Ich möchte nicht allein sein. Bitte hilf mir, diese Nacht zu überstehen. Und so, wie er es bei Petrus getan hatte, streckte Jesus sogleich die Hand aus und rettete ihre sinkende Seele. Emily spürte wundervolle Ruhe, Mut, Zuversicht und Liebe. Es war nicht mehr kalt im Zimmer. Sie war nicht allein. Und zum ersten Mal seit sie 14 Jahre alt gewesen war, wusste Emily, dass alles gut werden würde. Emily war für Gott erwacht und schlief ruhig ein. Und so sehen wir, wenn ihr umkehrt und euer Herz nicht verhärtet, wird der große Plan der Erlösung sogleich für euch zu Wege gebracht werden. Emilys Heilung und schließlich ihre Befreiung erforderte viel Zeit, Monate der Behandlung, Verhaltenstherapie und Beratung. Und während dieser Zeit wurde sie durch die unmittelbare Güte Gottes aufrechterhalten und mitunter getragen. Und diese Güte verblieb bei ihr, als sie mit ihrem Mann und ihren Kindern in den Tempel ging, um für immer gesiegelt zu werden. Wie das Volk Zarahemla ist Emily heute dankbar, wenn sie über die unmittelbare Güte Gottes nachdenkt und über seine Macht, sie aus ihrer Abhängigkeit zu befreien. Nun aus dem Leben einer weiteren tapferen gläubigen Frau. Am 27. Dezember 2013 begrüßte Alicia Schröder erfreut ihre guten Freunde Sean und Sharla Chilcote, die unerwartet vor ihrer Tür standen. Sean, der auch Alicias Bischof war, gab ihr sein Handy und sagte ernst: Alicia, wir haben dich lieb. Du musst dieses Gespräch annehmen. Alicias Mann Mario war am Telefon. Er war mit einigen ihrer Kinder in einer abgelegenen Gegend auf einem lang ersehnten Ausflug mit dem Schneemobil. Es hatte einen schrecklichen Unfall gegeben. Mario war schwer verletzt und ihr 10-jähriger Sohn Caleb war tot. Als Mario Alicia unter Tränen von Calebs Tod berichtete, wurde sie von Schock und Entsetzen überwältigt, wie wenige von uns es je erleben werden. Sie sank zu Boden, von unsagbarem Schmerz gelähmt, konnte Alicia sich nicht bewegen und nicht sprechen. Bischof Chilcote und seine Frau setzten sie schnell wieder auf und hielten sie im Arm. Eine ganze Weile weinten und trauerten sie miteinander. Dann bot Bischof Chilcote Alicia an, ihr einen Segen zu geben. Was gleich darauf geschah, ist nur zu verstehen, wenn man etwas vom Sühnopfer Jesu Christi und der unmittelbaren Güte Gottes weiß. Bischof Chilcote legte Alicia behutsam die Hände aufs Haupt und begann mit bebender Stimme zu sprechen. Zweierlei hörte Alicia so, als habe Gott es selbst gesagt. Zuerst hörte sie ihren Namen: Alicia Susan Schröder. Dann hörte sie, wie der Bischof die Vollmacht des allmächtigen Gottes erflehte. In diesem Moment, schon als nur ihr Name und die Vollmacht Gottes erwähnt wurden, wurde Alicia von unbeschreiblichem Frieden, von Liebe, Geborgenheit. und auf gewisse Weise von Freude erfüllt. Diese Gefühle begleiten sie weiterhin. Natürlich trauern Alicia, Mario und ihre Familie immer noch um Caleb und sie vermissen ihn. Es ist schwer. Immer wenn ich mit Alicia spreche und sie mir sagt, wie sehr sie ihren kleinen Jungen liebt und vermisst, füllen sich ihre Augen mit Tränen. Und ihre Augen bleiben feucht, wenn sie erzählt, wie der große Befreier sie bei jedem kleinsten Schritt auf ihrem Leidensweg gestützt hat. Angefangen bei seiner unmittelbaren Güte in ihrer tiefsten Verzweiflung und auch jetzt weiterhin mit der strahlenden Hoffnung auf ein freudiges Wiedersehen, das nicht fern ist. Mir ist bewusst, dass die Erfahrungen des Lebens mitunter Verwirrung und Stürme mit sich bringen und es dann schwierig ist, die Art Linderung, die Emily und Alicia erfahren haben, zu erhalten, zu erkennen und zu bewahren. Ich habe solche Zeiten erlebt. Ich bezeuge, dass allein die Tatsache, dass wir in solchen Zeiten bewahrt werden, ein liebevolles und deutliches Zeichen der unmittelbaren Güte Gottes ist. Denken Sie daran, dass die Israeliten schließlich von demselben Gott befreit wurden, der sie Tag für Tag bewahrt hatte. Ich bezeuge, dass Jesus Christus der große Befreier ist. In seinem Namen verheiße ich Ihnen, wenn Sie sich mit wirklichem Vorsatz und mit voller Herzensabsicht an ihn wenden, befreit er sie von allem, was ihr Leben oder ihre Freude einzuschränken oder zu vernichten droht. Diese Befreiung kann länger dauern, als ihnen lieb ist, möglicherweise ein Leben lang oder länger. Damit sie also Trost, Mut und Hoffnung erhalten und bis zu jenem Tag der gänzlichen Befreiung gestützt und gestärkt werden, empfehle ich Ihnen die unmittelbare Güte Gottes, für die ich Zeugnis ablege. Im Namen Jesu Christi. Amen.
My dear brothers and sisters,
meine lieben Brüder und Schwestern, die Konferenz neigt sich jetzt dem Ende zu. Und ich danke unserem Vater im Himmel für den Rat, die Wahrheiten und die Offenbarung, die in den letzten zwei Tagen an diesem Rednerpult ausgesprochen worden sind. Wir sind von Dienern Gottes unterwiesen worden, die dazu berufen sind, seine heiligen Worte zu verkünden. Der Herr hat uns durch neuzeitliche Offenbarungen in Erinnerung gerufen, sei es durch meine eigene Stimme oder durch die Stimme meiner Knechte, das ist dasselbe. Wenn ich die hier versammelten Heiligen sehe und mir die Mitglieder in aller Welt vorstelle, die die Generalkonferenz mitverfolgen, muss ich an die Menschenmenge im Buch Mormon denken, damals, als Jesus Christus den Nephiten nach seiner Kreuzigung erschien. Er unterwies im Evangelium und forderte sie dann auf, darum geht nach Hause und denkt über das nach, was ich gesagt habe, und bittet den Vater in meinem Namen, damit ihr verstehen könnt. Geht nach Hause und denkt nach. Das ist der nächste Schritt, wenn es darum geht, die Worte, die die Prophetenführer der Kirche zu diesem heiligen Anlass verkündet haben, zu beherzigen. Ein auf Christus ausgerichtetes Zuhause wird im Gottesreich auf Erden zu einer Festung. In diesen Tagen, da der Teufel, wie es prophezeit wurde, im Herzen der Menschenkinder wütet und sie zum Zorn aufstachelt gegen das, was gut ist. Im Laufe der Geschichte wurden immer wieder Festungen errichtet, um Feinde abzuwehren. Zu einer Festung gehörte oft auch ein Wachturm, von wo aus Wächter sowie Propheten vor Bedrohungen und Angriffen warnten. Zur Zeit der Pioniere in Utah zählten mein Urgroßvater Thomas Rasband und seine Familie zu den ersten Siedlern, die ins Heber Valley im schönen Wasatch-Gebirge von Utah kamen. 1859 half mein Urgroßvater beim Bau des Fort Heber, das zu ihrem Schutz errichtet wurde. Es war eine einfache Anlage aus Pappelstämmen, die nebeneinander in den Boden gerammt wurden und das Fort umringten.
Innerhalb der Festung wurden Blockhütten entlang des Holzwalls gebaut. Die Anlage bot den Pionierfamilien Sicherheit und Schutz, während sie dort sesshaft wurden und den Herrn verehrten. Ebenso ist es bei uns. Unser Zuhause ist eine Festung gegen die Übel der Welt. Zu Hause kommen wir zu Christus. Wir lernen, seine Gebote zu befolgen. Wir befassen uns gemeinsam mit den Heiligen Schriften und beten. Und wir helfen einander, auf dem durch Bündnisse vorgezeichneten Weg zu bleiben. Der Nachdruck, der nun auf das persönliche Schriftstudium und das Studium mit der Familie mit Hilfe des Lehrplans Komm und folge mir nachgelegt wird, hat zum Ziel, unsere Bekehrung zu vertiefen und uns dabei zu helfen, mehr wie Jesus Christus zu werden. Auf diese Weise werden wir, wie Paulus es ausdrückt, eine neue Schöpfung, und unser Herz und unsere Seele sind mit Gott im Einklang. Wir brauchen diese Kraft, damit wir den Angriffen des Widersachers standhalten und sie abwehren können. Wenn wir mit der Hingabe leben, die dem Glauben an Jesus Christus entspringt, verspüren wir die friedvolle Gegenwart des Heiligen Geistes, der uns zur Wahrheit führt, uns dazu inspiriert, ein der Segnung des Herrn würdiges Leben zu führen und uns bezeugt, dass Gott lebt und uns liebt. All das geschieht innerhalb der Festung unseres Zuhauses. Beachten Sie jedoch, dass das Zuhause nur so stark sein kann, wie die geistige Kraft eines jeden, der dort wohnt. Präsident Russell Nelson hat gesagt, es wird in künftigen Tagen nicht möglich sein, ohne den führenden, leitenden, tröstenden und steten Einfluss des Heiligen Geistes geistig zu überleben. Als der lebende Prophet, Seher und Offenbarer des Herrn und als der Wächter auf dem Turm unserer Festung, nämlich der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, sieht er, wie der Feind anrückt. Brüder und Schwestern, wir befinden uns im Krieg mit dem Satan. Und es geht dabei um die Seele der Menschen. Wer gegen wen kämpft, zeigte sich bereits im vorherigen Dasein. Der Satan und ein Drittel der Kinder des himmlischen Vaters wandten sich von Gottes Verheißung der Erhöhung ab. Seit damals kämpfen die Gefolgsleute des Widersachers gegen die Treuen, die sich für den Plan des Vaters entschieden haben. Der Satan weiß, dass seine Tage gezählt sind und ihm nicht mehr viel Zeit bleibt. So listig und gerissen er auch ist, er wird nicht siegen. Trotzdem kämpft er unablässig um jede Seele. Wir müssen uns schützen und eine Festung der Geistigkeit und des Schutzes für unsere Seele bauen. Eine Festung, in die der Teufel nicht eindringen kann. Der Satan ist eine listige Schlange. Er schleicht sich in unseren Sinnen, unser Herz ein, wenn wir gerade nicht Acht geben, enttäuscht worden sind oder die Hoffnung verloren haben. Er lockt uns mit Schmeichelei, dem Versprechen eines einfachen und bequemen Lebens oder einer zeitweiligen Hochstimmung, wenn wir bedrückt sind. Er rechtfertigt Stolz, unfreundliches Verhalten, Unehrlichkeit, Unzufriedenheit und Unsittlichkeit, und mit der Zeit haben wir kein Gefühl mehr. Der Heilige Geist kann uns verlassen. Und so betrügt der Teufel ihre Seele und führt sie mit Bedacht hinweg, hinab zur Hölle. Dagegen verspüren wir den Geist oft sehr stark, wenn wir ein Loblied auf Gott wie dieses anstimmen. Eine feste Burg ist unser Gott, eine gute Wehr und Waffen. Er hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen. Wenn wir eine Festung aus geistiger Kraft bauen, können wir die Angriffe des Widersachers abwehren, ihm den Rücken zukehren und den Frieden des Heiligen Geistes verspüren. Wir können es unserem Herrn und Erretter gleich tun. Als er in der Wüste versucht wurde, sagte er, weg mit dir, Satan. Jeder von uns muss durch die Erfahrung des Lebens lernen, wie das geht. Diese rechtschaffene Absicht wird gut im Buch Mormon beschrieben, als Hauptmann Moroni die Nephiten gegen die Angriffe des betrügerischen, blutrünstigen und machtgierigen Amalekia wappnete. Moroni errichtete zum Schutz der Nephiten Festungen, dass sie dem Herrn, ihrem Gott, leben und dass sie das aufrechterhalten könnten, was von ihren Feinden die Sache der Christen genannt wurde. Moroni war im Glauben an Christus fest und das Volk war entschlossen, die Gebote Gottes zu halten und dem Übeltun zu widerstehen. Als die Lamaniten zum Kampf anrückten, waren sie über die Vorbereitung der Nephiten erstaunt und sie erlitten eine Niederlage. Die Nephiten dankten dem Herrn, ihrem Gott, dafür, dass er sie mit seiner unvergleichlichen Macht aus den Händen ihrer Feinde befreit hatte. Sie hatten zu ihrem äußeren Schutz Festungen errichtet und sie hatten im Innern, tief in ihrer Seele, den Glauben an den Herrn Jesus Christus gefestigt. Wie können wir uns in schwierigen Zeiten wappnen, damit wir in den Händen Gottes zu Werkzeugen werden, dieses große Werk zu Wege zu bringen? Wenden wir uns doch den Heiligen Schriften zu. Wir sind gehorsam. Der Herr gebot Lehi, seine Söhne nach Jerusalem zurückzuschicken, um die Aufzeichnung zu erlangen und sie hierher hinab in die Wildnis zu bringen. Lehi stellte dieses Gebot nicht in Frage. Er fragte nicht nach dem Grund oder wie dies zu schaffen sei. Auch Nephi zweifelte nicht. Er erwiderte, ich will hingehen und das tun, was der Herr geboten hat. Handeln wir wie Nephi in willigen Gehorsam? Oder neigen wir eher dazu, Gottes Gebote in Frage zu stellen, wie Nephis Brüder, die sich wegen ihres mangelnden Glaubens letztlich von Gott abwandten? Der Herr erwartet von uns, dass wir mit aller Herzensheiligkeit gehorsam sind. Wir vertrauen dem Herrn. Als Josua sich bereit machte, die Israeliten ins verheißene Land zu führen, sagte der Herr zu ihm, sei mutig und stark, fürchte dich nicht und hab keine Angst, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du unterwegs bist. Josua vertraute auf diese Worte und riet dem Volk, heiligt euch, denn morgen wird der Herr mitten unter euch Wunder tun. Der Herr teilte die Wasser des Jordan und damit ging die 40-jährige Wanderschaft der Israeliten in der Wüste zu Ende. Wie der Prophet Abinadi im Buch Mormon treten auch wir für die Wahrheit ein. Er wurde ergriffen und vor König Noah und dessen schlechte Priester gebracht. Abinadi führte die 10 Gebote an und verkündete machtvoll, dass Christus unter die Menschenkinder herabkommen und sein Volk erlösen werde. Dann rief er aus tiefstem Glauben aus, O Gott, nimm meine Seele auf. Und das, bevor er den Feuertod erlitt. Wir schließen Bündnis und erneuern sie, wenn wir vom Abendmahl nehmen und im Tempel Gott verehren. Das Abendmahl ist der wichtigste Teil unserer Gottesverehrung am Sonntag. Dort erhalten wir die Verheißung, dass sein Geist immer mit uns sei. Bei dieser heiligen Handlung versprechen wir, den Namen Jesu Christi auf uns zu nehmen, ihm nachzufolgen und uns unseren Aufgaben in diesem göttlichen Werk zu widmen, wie er es getan hat. In Tempeln können wir die Dinge dieser Welt ablegen und die Gegenwart des Herrn und seines alles übersteigenden Frieden verspüren. Wir können uns auf unsere Vorfahren, unsere Familie und das ewige Leben in der Gegenwart des Vaters konzentrieren. Da nimmt es nicht Wunder, dass Präsident Nelson vor kurzem in Rom gesagt hat, das Gute, was von diesem Tempel ausgehen wird, ist unermesslich. In allem, was wir tun, müssen wir aufrichtig sein. Wir müssen Urteilsvermögen und Disziplin entwickeln, damit wir nicht ständig aufs Neue erwägen müssen, was richtig oder falsch ist. Wir sollten uns diese Warnung des Petrus, eines Apostels der Urkirche, zu Herzen nehmen. Seid nüchtern, seid wachsam euer Widersacher, der Teufel, geht wie ein brüllender Löwe umher und sucht, wen er verschlingen kann. Wenn wir unsere Festung sorgsam befestigen, werden wir mehr wie Jesus Christus, als seine wahren Jünger, deren Seele unter seinem Schutz steht. Ihr Zeugnis von Jesus Christus ist ihre persönliche Festung, der Schutz für ihre Seele. Als mein Urgroßvater mit den anderen Pionieren das Fort Heber baute, trieben sie einen Stamm nach dem anderen in den Boden, bis der ganze Bau zusammengehalten wurde und ihnen Sicherheit bot. So verhält es sich auch mit unserem Zeugnis. Jeder für sich empfangen wir ein Zeugnis vom Heiligen Geist, der zu unserem Geist spricht und uns im Innersten Wahrheit lehrt. Wenn wir das Evangelium Jesu Christi leben, das Sühnopfer des Erretters für uns in Anspruch nehmen und voll Glauben und ohne Furcht vorwärts streben, sind wir gegen die Tücken des Widersachers gewappnet. Unser Zeugnis verbindet uns mit dem Himmel und bringt uns den Segen, dass wir von allem wissen können, ob es wahr ist. Und wie in einer Festung sind wir dann von den Armen der Liebe des Erretters sicher umschlossen. Der Prophet Ether hat erklärt, darum, wer an Gott glaubt, der darf mit Gewissheit auf eine bessere Welt hoffen, ja, nämlich einen Platz zur rechten Hand Gottes. Und diese Hoffnung kommt aus Glauben und wird für die Menschenseelen zum Anker, der sie sicher und standhaft macht, immer reich an guten Werken und sie bewegt, Gott zu verherrlichen. Meine lieben Brüder und Schwestern, ich segne sie, dass sie voll Vertrauen auf den Herrn und sein Evangelium vorwärts gehen. Legen Sie Ihren Arm um diejenigen, die straucheln, und führen Sie sie mit der Kraft des Geistes, der in Ihnen ist, liebevoll zurück zu der Festung der Geistigkeit und des Schutzes. Bemühen Sie sich in allem, was Sie tun, wie Jesus zu sein. Meiden Sie das Böse und die Versuchung. Kehren Sie um und folgen Sie damit der gestrigen Ermahnung unseres Propheten. Seien Sie von Herzen ehrlich, rechtschaffen und rein. Erweisen Sie anderen Mitgefühl und Nächstenliebe und lieben Sie den Herrn, Ihren Gott, mit der Hingabe eines wahren Jüngers. Unser Zeugnis vom Evangelium Jesu Christi, unser Zuhause, unsere Familie und unsere Mitgliedschaft in der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, werden uns als sichere Festung dienen, die uns umgibt und vor der Macht des Teufels beschützt. Dafür gebe ich feierlich Zeugnis im Namen unseres Herrn und der Retters, Jesus Christus. Amen.
Am Ende der Konferenz bedanken wir uns nun herzlich bei allen, die so fleißig daran mitgewirkt haben, diese Versammlungen vorzubereiten. Wir danken allen, die zu uns gesprochen oder uns mit erbaulicher Musik erfreut haben. Der Chor singt nun das Lied »Ich weiß, dass mein Heiland mich liebt«. Danach spricht unser lieber Prophet, Präsident Russell M. Nelson, zu uns. Nach seiner Ansprache singt der Chor das Lied »Ich brauch dich alle Zeit«. Das Schlussgebet spricht Elder Claudio R. M. Costa von den 70ern. Damit wird die Konferenz dann vertagt.
Brüder und Schwestern, am Ende dieser historischen Konferenz danken wir dem Herrn für seine Inspiration und seinen Schutz. Die Botschaften waren lehrreich und erbaulich. Den Sprechern sind keine Themen vorgegeben worden. Jeder von ihnen hat bei der Vorbereitung seiner Botschaft um Offenbarung gebetet. Ich finde es bemerkenswert, wie gut die Themen zueinander passen. Wenn Sie sich nun damit befassen, versuchen Sie herauszufinden, was der Herr Ihnen durch seine Diener sagen möchte. Die Musik war großartig. Wir sind den vielen Musikern sehr dankbar, die ihre Talente vereint haben, damit der Geist des Herrn in jeder Versammlung anwesend sein konnte. Sein Segen ruhte in jeder Versammlung auf den Gebeten und auf den Anwesenden. Die Konferenz war wahrhaftig wieder ein geistiges Fest für uns alle. Wir hoffen und beten, dass bei jedem Mitglied das Zuhause zu einem echten Zufluchtsort des Glaubens wird, wo der Geist des Herrn wohnen kann. Auch wenn wir von Streit umgeben sind, kann unser Zuhause ein himmlischer Ort werden, wo Lernen, Beten und Glaube mit Liebe vereint werden können. Wir können wahrhaftig Jünger des Herrn werden, uns erheben und für ihn eintreten, wo wir auch sind. Die Absichten Gottes sollten unsere Absichten sein. Er möchte, dass seine Kinder sich dafür entscheiden, zu ihm zurückzukehren. Vorbereitet, würdig, mit dem Endowment ausgestattet, gesiegelt und den Bündnissen treu, die sie im heiligen Tempel geschlossen haben. Derzeit haben wir 162 geweihte Tempel. Die ältesten von ihnen sind Monumente des Glaubens und der Vision, die unsere verehrten Pioniere hatten. Jeder Tempel, den sie gebaut haben, ist das Ergebnis großer persönlicher Opfer und Anstrengungen. Jeder ist ein funkelndes Juwel in der Siegeskrone der Pioniere. Wir haben die heilige Pflicht, uns darum zu kümmern. Daher werden die Tempel aus der Pionierzeit in Kürze erneuert und instand gesetzt und in einigen Fällen umfangreich restauriert. Wir wollen das Geschichtsträchtige, was an diesen Tempeln so einzigartig ist, so weit wie möglich erhalten und auch deren bezaubernde Schönheit und die einzigartige Handwerkskunst längst vergangener Generationen. Für den St. George Utah Tempel wurden bereits Einzelheiten veröffentlicht. Die Pläne für die Neugestaltung des Salt Lake Tempels, des Tempelplatzes und des angrenzenden Platzes beim Verwaltungsgebäude der Kirche werden am Freitag, dem 19. April 2019, bekannt gegeben. Der Mentor-Utah-Tempel und der Logan-Utah-Tempel werden in den kommenden Jahren ebenfalls renoviert. Wenn die Pläne fertig sind, werden auch sie bekannt gegeben. Die Arbeiten machen es erforderlich, dass jeder Tempel eine Zeit lang geschlossen wird. Die Mitglieder der Kirche können die Gottesverehrung im Tempel auch in einem Tempel in der Nähe weiterhin genießen. Wenn die einzelnen Projekte abgeschlossen sind, wird jeder historische Tempel neu geweiht. Brüder und Schwestern, für uns sind die Tempel die heiligsten Gebäude dieser Kirche. Wenn wir Pläne für den Bau eines neuen Tempels bekannt geben, wird er Teil unserer heiligen Geschichte. Hören Sie jetzt bitte gut und andächtig zu. Wenn ich einen Tempel an einem Ort ankündige, der Ihnen viel bedeutet, schlage ich vor, dass Sie einfach Ihr Haupt neigen und ein stilles Dankgebet im Herzen sprechen. Wir möchten nicht, dass laute Freudenrufe von der heiligen Atmosphäre dieser Konferenz und von den heiligen Tempeln des Herrn ablenken. Heute freuen wir uns, Pläne für den Bau von weiteren Tempeln an den folgenden Orten ankündigen zu dürfen. Pago Pago, amerikanisch Samoa, Okinawa City, Okinawa, Aofu, Tonga, Tuilo Valley in Utah, Morris Lake in Washington, San Pedro Sula in Honduras, Antofagasta in Chile, Budapest in Ungarn. Vielen Dank, meine lieben Brüder und Schwestern. Da wir von unseren alten und neuen Tempeln sprechen, mögen wir alle durch unsere Taten zeigen, dass wir wahrhaftig Jünger des Herrn Jesus Christus sind. Mögen wir durch unseren Glauben und unser Vertrauen in ihn unser Leben neu gestalten. Mögen wir durch unsere tägliche Umkehr auf die Macht seines Sühnopfers zugreifen. Und mögen wir unser Leben dem Dienst an Gott und seinen Kindern auf beiden Seiten des Schleiers weihen oder erneut weihen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, segne Sie und versichere Ihnen, dass in dieser Kirche, der Kirche des Herrn, weiterhin Offenbarung empfangen wird. Und das bleibt auch so, bis die Absichten Gottes erfüllt sind und der erhabene Jehova sagt, das Werk ist getan. Damit segne ich Sie und gebe Ihnen mein Zeugnis, dass Gott liebt. Jesus ist der Messias. Dies ist seine Kirche. Wir sind sein Volk. Im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Lieber Gott, lieber Vater im Himmel, wir sind so dankbar für diese zwei Tage, die wir hier bei der Generalkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, verbringen konnten. Wir sind dankbar für die Botschaften, die durch deine Propheten Seher und Offenbarer zu uns und zur ganzen Kirche gelangt sind. Gib uns Kraft, den Rat zu befolgen, den wir hier erhalten haben, und unser Leben zu verbessern, dass wir dir näher kommen. Wir sind so dankbar für jede Segnung und für deine liebevolle Barmherzigkeit. Und dies sagen wir im Namen Jesu Christi. Amen.
Dies war eine Übertragung von der 189. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche gesprochen. Für die Musik hat der Tabernakelchor am Tempelplatz gesorgt. Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt.